Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Dies ist das Gebet eines tiefgläubigen Menschen. Er ist überzeugt, ich bin gut, sehr gut. Und im Vergleich mit anderen ausgezeichnet. Perfektionismus ist Sünde. Die heutige Predigt, die geht auf einen Versprecher in einer Predigt zurück. Und das war im Mai 2021, da habe ich mich in einer Predigt in der FEG Sulgen versprochen. Da habe ich gesagt, ja, und Perfektionismus, das ist ja sowieso Sünde und darüber sollte man mal eine Predigt halten. Und das gab eine sehr große Reaktion. Ja. Daraufhin habe ich dann eine Predigt vorbereitet auf den Herbst 2022, da hatte ich Zeit, habe das irgendwann bei mir in der Gemeinde erzählt und ich sagte, ja, die Predigt dann nur in Sulgen. Und da wurde dann sehr stark insistiert, dass ich diese Predigt später dann auch noch bei uns gehalten habe. Ja. Und nun halte ich sie hier mit voller Überzeugung. Und ich hatte ja einige Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe dazu Bücher gelesen, während diesem Jahr, zwischen der ersten Predigt, jetzt auf heute nicht mehr, aber so verschiedene. Zum Beispiel ein altes Buch von Reinhold Rute, Die Perfektionismusfalle. Da geht er drauf rein. Dann ein Buch von Bonelli, Raphael. Das habe ich ausgeliehen. Das heißt nur Perfektionismus, Wiener Psychiater. Also ganz spannend. Und dann noch einmal, vermutlich die beste alte Anthropologie-Lehre des Menschen, die es gibt, von einem Schweizer Theologieprofessor, lohnt sich zu lesen, vom Emil Brunner, Der Mensch im Widerspruch. Das ist für die Intellektuelleren, geht ein wenig länger, also man schafft nicht 30 Seiten in der Stunde, vielleicht nur 20 bei diesem Buch. Normalerweise mein Schnitt ist 40 Seiten, bei Brunner fällt es auf 20 Seiten die Stunde. Ja, also, ja. Aber ist auch spannend und das beste Buch darüber, das ganz viel enthält, und vielleicht habt ihr das zu Hause, das würde ich sehr empfehlen, die Bibel, ja. Da lehrt er ganz viel über den Menschen, die realistische, weil Brunner nimmt die Bibel als Quelle, Rute nimmt die Bibel und sogar Bonelli, der Psychiater, nimmt die Bibel als Quelle. Also wenn ihr die Quellliteratur wollt, dann lest die Bibel. Ja. Dann habt ihr die Quelle. Ja. Was ist Perfektionismus dazu? Mal vorweg. Das Erste, wir können, und das hilft für die ganze Predigt, da muss ich ein wenig ausholen jetzt, wir können in der Perfektionismus bei diesem Bereich Gewisses unterscheiden. Es werden so drei Hauptmerkmale Personen unterschieden, die sind aber nicht so starr, wie ich sie jetzt darstelle. Aber zum Darstellen muss man meistens ein bisschen übertreiben, damit das klar wird. Wir haben drei Formen. Die erste Form wäre, das ist der sogenannte selbstorientierte Perfektionist. Und zwar diese Person, die hat vor allem hohe Ansprüche an sich selbst. Ganz hohe. Das zeigt sich, diese hohen Standards. Man erwartet, perfekt zu sein, ist grundsätzlich selbstkritisch. In der christlichen Gemeinde sind das oft Christen, die sind sehr, sehr vorbildlich. Sie geben einen großen Einsatz. Aber die Herausforderung ist, sie fühlen sich gleichzeitig minderwertig. Enormer Einsatz für Jesus und gleichzeitig immer, ich bin nicht gut genug. Immer diese Selbstanklagen, das wäre die eine Form. Die weitere Form, das sind die sozial orientierten Perfektionisten. Das ist auch eine spannende Gruppe, weil diese Gruppe denkt vor allem, was erwarten die anderen von mir? Was sollte ich erfüllen? Wie sollte ich sein? Da wird also gedacht, so sollte ich mich verhalten und dann verhalte ich mich so. Da ist man ein wenig fremdgesteuert. Und man denkt dann, ja, wenn ich mich genügend anstrenge, dann werde ich geliebt und angenommen. Wenn ich die Erwartungen erfülle, dann hat man mich gern. Und das gibt einen hohen Druck, anderen zu gefallen. Und interessanterweise denkt man immer, was die anderen von einem erwarten. Man weiß es ja nicht genau, aber man denkt es. Man hat es so vor Augen. Man ist auch ein Stück weit ferngesteuert, leicht manipulierbar. Ein Fehler, ein Missgeschick und man treibt sich noch mehr an. Und eben die Lebenslüge dahinter ist, wenn ich mich richtig anstrenge, dann werde ich geliebt, ob von Gott, den Mitmenschen, den Arbeitskollegen, Freunden, Kindern, Ehepartner. Und die dritte Form von Perfektionismus, der ist ein wenig größer. Das ist der fremdorientierte Perfektionismus. Der erwartet von den anderen Perfektion. Fremdorientierter Perfektionismus. Sie achten auf Fehler, Schwächen in ihrem Umfeld, äußern sich kritisch, wenn Standards nicht erfüllt werden. Und auf den ersten Blick haben sie immer recht, denn es stimmt ja. Es ist ja nicht ganz perfekt. Es hat da gefehlt. Es war zu wenig. Sie selbst sind unantastbar, aber etwas Kleines fehlt. Bei dieser letzten Gruppe, und das setzt sich auch bei den anderen Gruppen dann fort, was kann dies wohl sein? Barmherzigkeit oder man kann sagen, die Liebe. Die Liebe, Lackmustest im Christentum, kann man durchstreichen hier beim Selbstorientierten, beim Fremdorientierten. Bei dieser Person ein Stück weit auch ein Knacks in der Liebe. Genau. Und beim Dritten auch, die sind dann sehr ähnlich im Ganzen, diese drei Gruppen, diese zwei. Letztlich, ich fühle mich nicht wertvoll. Das Herz ist durchgestrichen, man hat sich nicht gerne. Das Leben besteht meist auf Mischformen, also ist nicht so klar. Aber ich weiß selbst auch, ich kämpfe ja auch mit Perfektionismus. Vielleicht in anderen Gebieten. Eines will ich jetzt mal outen. Ich habe eine Begabung, ich habe ganz viele Ideen, kann viel Arbeit in kurzer Zeit erledigen, immer wieder Inspiration. Die Herausforderung, ich kann die Gemeinde damit überfordern, mit den neuen Ideen, die ganze Zeit was Neues. Und dazu kommt, dass ich einen ganz kleinen G-Anteil habe. Gründlichkeit, ja. Also die groben Linien super, aber für Detailarbeit. Und dazu kommt noch, dass ich E-Mails schreiben kann und Worte nur denken kann. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann ein E-Mail schreiben und da fehlt ein Wort drin. Ich denke es aber. Das heißt, ich habe jetzt folgende Strategie, weil ich auch darunter leide und mich anklage. Ich schreibe das E-Mail, ich lasse das Korrekturprogramm und wenn es lang ist, drucke ich das aus, lege es auf die Seite und schaue es eine halbe Stunde später wieder an und dann sehe ich, oh ja, da fehlt ja ein Wort, das habe ich nur gedacht. Das haben aber noch mehr. Deshalb haben zum Beispiel Zeitungen Lektoren. Habt ihr das gewusst? Das ist der Grund. Und wenn das geschieht, dann ärgere ich mich so über mich selbst, oder? Aber ich weiß, ein Mensch hat gewisse Stärken und hat Schwächen. Und ich habe Mühe mit meinen Schwächen, weil ich ja gerne perfekt wäre. Ja. Das heißt nicht, dass ich mir nicht Mühe gebe, aber das kommen wir dann noch dazu. Der Lackmustest Für Perfektion ist die Liebe. Und das merken wir auch. Es gibt eine Gemeinde, die war nahezu perfekt in den Sendschreiben. Wenn ihr Sendschreiben in der Offenbarung lest, dann gibt es eine Gemeinde, die war ganz nah dran. Wer kennt die Gemeinde? Ephesus. Und was fehlte? Die Liebe. Die erste Liebe. Ja. Eigentlich die Liebe. Diese erste Liebe. Diese Liebe. Das ist ganz spannend. Aber alles perfekt sonst. Aber die Liebe. Und jetzt hören wir dazu einen Bibeltext, der sehr gut passt, den ich dann auch auslegen werde, aus Philipper Kapitel 3, Verse 12 bis 16.
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten.
Perfektionismus ist Sünde, das befreiende Eingeständnis, ich bin nicht gut genug. Ehrlichkeit, Realismus hilft weiter. Philipper 3, Vers 12 beginnt mit den Worten, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Die schreibt Paulus, er sagt, ich bin nicht perfekt, das Ziel habe ich noch nicht erreicht, ich bin nicht vollkommen. Früher dachte er anders von sich. Im Philipperbrief beschreibt er das frühere Leben, Kapitel 3, Vers 6, wie er sich sah, einer ohne Fehl und Tadel. Seine Selbstsicht vor Christus, vor dieser Begegnung mit Jesus. Dieses Ziel, als Mensch perfekt zu sein, ist verlockend. Der Mönch Pelagius, der hat um das Jahr 400 behauptet, dass es möglich ist, sündlos, also perfekt zu leben, wenn man sich nur ganz fest anstrengt. Und die Lehre ist immer wieder aufgetaucht, auch in der Reformationszeit gibt es diese große Diskussion, wie werde ich gerecht vor Gott, wie muss ich als Christ leben, was geschieht, wenn man zum Glauben kommt, da gibt es diese großen Diskussionen dann auch über Römer 7, das wäre auch ein genialer Text hier auszulegen, das sind diese Texte. Aber was ist denn überhaupt ein Christ? Philipper 3, Vers 12 heißt es am Ende, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Kurze Antwort, ein Christ, kann man sagen, ist von Christus Jesus ergriffen, da ist etwas geschehen. Und Christ werden würde ich folgendermaßen vergleichen. Wir haben auf der einen Seite einen heiligen Gott. Der ist heilig, rein, gerecht. Und das ist der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Heilig, rein. Und dazu haben wir den Menschen, der kann vor diesem Gott nicht bestehen. Das ist die Realität. Unsere Situation. Und nun geschieht Folgendes. Wenn du dein Leben Christus anvertraust und sagst, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Es genügt nicht, wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Übernimm du die Führung in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Das ist biblisch gesehen Buße und Glaube. Dann wird Gott seinen Heiligen Geist in dein Leben schenken. Du wirst wiedergeboren, ein neuer Mensch. Du lässt dich relativ rasch als Bekenntnis taufen. Das gehört dazu. Ihr habt eine Taufe am 20. August. Geniale Gelegenheit. Wenn ihr es verpasst, am 27. August ist unsere Taufe. Ja. Ja. Jetzt muss ich dann auch für eure bei uns Werbung machen. Ja. Ja. Nein, lasst euch in der Heimatgemeinde taufen. Das ist das Beste. Das ist so wichtig, miteinander zu feiern. Macht das zu Hause und nicht irgendwie in einem Camp oder irgendwo, sondern zu Hause. finde, das ist, weshalb ich das so vertrete, können wir nach dem Gottesdienst noch anschauen. Aber macht es in der Gemeinde, zu Hause, in eurer Familie, die Taufe. Und dann wird man wiedergeboren, man wird Christ. Und in dem Augenblick, wenn du dein Leben Christus anvertraust, dann bist du in dem Moment durch das Kreuz angeschaut, heilig. Gott schaut dich als heilig an, ohne Fehl und Tadel. Das ist der Blick. Du merkst aber, und das ist die zweite Linie, dass dann die Nachfolge beginnt. Dieser Weg, den wir so erleben, so als Zackenlinie, Nachfolge. Denn wir haben eine Herausforderung. Wir merken unser Zustand, selbst nach der Entscheidung für Jesus, wir sind nicht wie Jesus, wir sind unheilig. Oder Martin Luther sagte, sündig, so schreibt die Bibel. Ja? Und deshalb leben wir in der Heiligung. Und das Schönste ist, du lebst in der Heiligung, wirst von Gott verändert, erlebst das manchmal als so eine Linie, obwohl die nur visuell leben, vielleicht ist die auch ein bisschen anders in Gottes Augen. Und dann, wenn du ganz nah dran bist, wenn du am besten bist, am Ende deines Lebens, was geschieht dann? Dann stirbst du und in dem Moment wirst du verwandelt und bist du, dann fällt das ab. Also die Besten gehen immer. Ja. Ja, Gott kann sich das leisten. Spannend. Gott leistet sich das. Die Besten gehen am Ende ihres Lebens, die am meisten Erfahrung haben mit Gott, die am meisten erlebt haben. Und während der Reformation entstand dieser Begriff simul justus et peccator, das heißt Gerechte und Sünder zugleich. Und das beschreibt dieses Spannungsfeld. Und wenn wir eines abschneiden, dann wird es schwierig. Ich will euch sagen, diese Varianten und dann dieses Nachjagen, da will ich noch ergänzen, diese Heiligung beschreibt ja Paulus in unserem Text. Er sagt im Philipper 3,12, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Also dieser Vollendung, er jagt darauf zu. Er sagt, ich will das ja, ich jage darauf zu. Aber ich habe es nicht ergriffen. Aber ich jage, ich wünsche es mir, ich leide darunter. Ich wäre gern so, aber ich jage darauf zu. Wer dies bestreitet, gerade dieses Modell, vertritt meistens eine der beiden Lehren. Der eine sagt, ja, okay, wenn du nicht mehr in der Nachfolge lebst, dann fällt das Kreuz weg. Dann gehst du wieder verloren. Ich finde das eher eine schwierige Linie, weil der Mensch ist ja wiedergeboren durch Gott, Gottes Geist ist in ihm. Natürlich kann jemand in dieser Kurve quasi relativ weit wegkommen, aber ich glaube, Gott steht treu dazu. Ich kenne die Warnungen aus dem Hebräerbrief, da gibt es 5 Warnungen, um im Glauben zu bleiben. Aber die Gefahr ist, wenn wir das verbinden, diese beiden Linien, dass wir dann nur erlöst werden und in den Himmel kommen, wenn wir Jesus treu nachfolgen. Dann haben wir ja wieder eine Werkgerechtigkeit. Das ist das Problem. Diese starke Linie dann. Wenn du treu nachfolgst, dann bist du erlöst. Wenn du es nicht machst, nicht mehr. Das wäre dann Werkgerechtigkeit. Es ist ganz schwierig, diese beiden Linien zu halten und nicht zu verbinden. Ich schaffe das auch nicht immer. Ja. Variante 2. Der Zustand des Christen wird hier hochgezogen. Wenn du dich richtig entscheidest für Jesus Christus, dann bist du heilig. Du kannst nicht mehr sündigen. Das wurde immer wieder vertreten, eben vom Mönch Pelagius. Bei uns wurde das auch in einer Erweckungsbewegung vertreten in der Schweiz, die in Bernbiet begonnen hat. Nämlich wer die Biografie von Fritz Berger liest, der merkt darin, dass er sagt, ein Christ kann nicht mehr sündigen, steht darin, wenn du richtig dich entscheidest. Was geschieht dann? Dann wird jede Sünde, die geschieht im eigenen Leben, plötzlich Frage, bin ich überhaupt Christ? Folge ich, bin ich überhaupt richtig entschieden? Was ist denn da los? Und das wird vertreten. Das wird auch ganz stark eben bei konservativen Kreisen vertreten. Ich weiß noch, ich hatte mal Diskussionen mit einem Evangelisten der Brüder, des Brüdervereins länger über dieses Thema. Dann sagt er mir, weißt du Stefan, es stimmt schon, was du sagst, aber wir wollen keine Spaltung mehr. Ja. Deshalb halten wir daran fest. Aber dann ist dieser große Druck, ich muss perfekt sein, sonst verliere ich den Glauben, das Heil, die Erlösung. Schade. Das wird bis heute gelehrt. Ich habe dann noch gegoogelt im Vorfeld dieser Predigt. Da gibt es eine Gemeinde im Kanton Bern, da hat sich auch enerviert darüber und gesagt, ja, man ist doch wirklich heilig und man verliert alle Sünde. Und er schreibt dann, nachdenklich macht mich, dass Martin Luther und andere ernsthafte Christen diese Linie seelsorgerlich als hilfreich auffassen. Warum helfen Ihnen diese Verse? Es ist doch anders. Und dann gibt es nachher im Anschluss eine Predigtreihe, wie man sündlos wird. Ganz stark ist, das ist bei konservativen Kreisen so, aber auch bei Kreisen des Wohlstandsevangeliums auch. Die sagen auch, du kannst sündlos sein, du kannst genau die Wunder tun, die Jesus getan hat. Würde ich ein wenig bestreiten, Jesus war Gott und Mensch. Ist wirklich ein Unterschied, ja? Wir sind nicht gleich, ja? Ein großer Unterschied. Und deshalb ist es immer noch aktuell. Es wird gelehrt, dass du sündlos sein kannst in diesem Leben, aber das setzt dich unter Druck oder macht dich zu einem Heuchler. Eine biblische Dogmatik, die beschreibt einfach den Perfektionismus ganz sachlich. Die Auffassung, dass sündlose Vollkommenheit oder die Freiheit von bewusster Sünde für den Christen in diesem Leben möglich sei. Das ist die Auffassung. Sündlosigkeit ist jetzt möglich. Und das ist eine falsche Lehre. Sie verlässt den Boden der Bibel zuerst einmal, auch der Reformation, und sie knechtet Menschen. Bonelli, dieser Psychiater, schreibt dann über Christen, die das erleben: Ich setze mich selbst unter Druck, einem Ideal zu entsprechen, das für mich zu groß ist. Was ist denn die Wahrheit? Wahrheit Nummer eins. Jesus Christus liebt dich so, wie du bist. Anders geht ja gar nicht. Wahrheit Nummer zwei. Jesus Christus lässt dich nicht so bleiben, wie du bist. Auch wieder diese beiden Linien nicht verknüpfen, aber sind zwei Wahrheiten, die im Raum stehen. Und diese Spannung gilt es auszuhalten. Die Bibel lehrt, der himmlische Vater erwartet keinen perfekten Christen, aber jemand, der sagt, ich wende mich Jesus zu und ich folge dir nach, aber nicht perfekt. Das hältst du nicht aus. Perfektion auf Erden ist nicht möglich. Und wenn du die Bibel liest, da siehst du Schwächen wie ein roter Faden. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten, zugleich traut er sich nicht, vor dem Pharao zu reden. Gideon soll Gottes Volk im Kampf zum Sieg führen, aber er fühlt sich zu jung dafür. Oder dann heißt es über das Leben von Lot im Neuen Testament, und das ist ja jetzt so irritierend für manche, der gerechte Lot. Das sprengt unserem Verstand, meinen auch. Ja? Wenn ich dann Lots Leben anschauen würde, würde ich sagen, naja, der gerechte Lot. Ja? Ein bisschen dick aufgetragen, aber die Bibel sagt, das ist die Wahrheit. Der gerechte Lot. Aus diesem Grund, weil wir Schwachheiten haben, kommt Jesus und er nimmt unsere Fehlerhaftigkeit und Schwachheit auf sich. Und Befreiung vom Perfektionismus, wie geht jetzt das? Es klingt ja charmant, ich bin halt ein wenig perfektionistisch. So eine verzweifliche Schwäche. Und ich bin halt ein wenig perfektionistisch. In diesen Worten schwingt ja auch eine große Tugend mit. Ich bin ordentlich, fleißig, absolut zuverlässig. Und ich bin halt ein wenig Perfektionismus. Das Geniale ist mit dieser Aussage, mit dieser Selbstkritik beweise ich gleich noch meine große Demut. Ja. Der Bibeltext bei Paulus, der geht auch mit Ironie vor. Das überliest man manchmal. Er sagt ja vorher, ich bin nicht perfekt. Und dann sagt er aber denen, nicht über sich selbst, im Vers 15, so viele nun vollkommen sind, da redet er nicht von sich. Vorher redet er von sich, ich jage. Jetzt sagt er so viele, wenn ihr das denkt. Lasst uns darauf bedacht sein und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Basisbibel übersetzt, wir alle, die wir vollkommen sein möchten, sollen uns stets das vor Augen halten. Falls ihr anderer Ansicht seid, wird Gott auch darüber noch Klarheit verschaffen. Was ihr denkt, ihr könnt perfekt sein, Gott gibt euch noch Klarheit. Ja. Er hat eine riesen Hoffnung. Also, ja, manchmal habe ich ein bisschen weniger Hoffnung. Ja. Aber da die Bibel so viel Hoffnung hat, bin ich mich der Bibel anschließen und nicht meiner Überzeugung. Paulus ist überzeugt, Gott wird jeden Menschen davon überzeugen. Und was hilft, wenn du nicht perfekt bist, wenn wieder mal ein Missgeschick geschieht, wenn du merkst, es geht nicht, das Eingeständnis, ja Jesus, ich bin noch auf dem Weg. Du bist in meinem Leben dran, du hast es mir sogar gezeigt, aber dir genüge ich. Danke, dass du mich liebst, trotzdem. Und hilf mir, dass ich damit umgehen kann. Und wer bin ich, dass ich mich ablehne, wenn du mich liebst? Wer bin ich, dass ich die anderen Christen ablehne, die sich anders verhalten, wenn du diese ja liebst? Obwohl ich darüber staune, dass du die lieben kannst, aber du liebst die ja wirklich, ja? Jesus ist für all das gestorben. Er hat mich vom Gesetz der Fehlerlosigkeit befreit. Ihr habt dann eine Predigtreihe über die Bergpredigt. Da seht ihr, wie Jesus, wenn man das Gesetz leben sollte, wie das bis ins Detail aussieht, da kannst du nicht mehr entfliehen. Ja, da schnürt dir den Hals zu. Keine Chance. Dank Jesus Christus muss ich mich nicht mehr abrackern, um perfekt zu sein. Der himmlische Vater schaut mich an durch das Kreuz. Und ich kann meine Last ihm abgeben, ohne Angst zu haben. Und die Geborgenheit in seiner Liebe ist völlig unabhängig von jeder Leistung, auch von meiner und deiner Leistung. Und manchmal hilft es auch zu sagen, Jesus, ich verabschiede mich vom Perfektionismus. Ich könnte auch perfekt sein, ich telefoniere sehr gerne, ich könnte ja einfach keine E-Mails mehr schreiben, dann gibt es keine Fehler mehr und nur noch telefonieren, oder? Und dann vermeidet man alles, was schwierig ist, ja? Oder habt ihr das auch schon gehört? Das gibt es manchmal ganz selten, da backt man einen Kuchen und dann geht man auf Besuch und dann sagt sie, ah, tut mir leid, da ist nicht ganz perfekt, ja? Eigentlich ist das super. Ein Vergleich, es ist schön, wenn man in seiner Berufung leben kann, aber es gibt Unterschiede. Wenn ich ein Hemd bügle und es perfekt bügle und meine Frau bügelt es perfekt, gibt es Differenzen. Ja. Es ist nicht meine Kernbegabung, ja, genau. Ich habe jetzt noch so einen Bügelomat da für Hemden, wenn es eilt, ja, so eine Maschine, aber die ist auch nicht ganz perfekt, aber ja. Aber es ist ein Unterschied. Wenn du in der Begabung lebst, dann hast du mehr, wenn du deine Stärken ausleben kannst. Logisch hast du dann auch Schwächen. Und es ist schön, wenn im Musikteam Leute arbeiten, die perfekt singen, die wie heute die Musik haben. Ihr seid froh, wenn ich nicht singe, ja. Jeder in seiner Begabung, ja. Das hilft. Als sozial orientierter Perfektionist, du musst dir die Liebe des Vaters nicht verdienen. Er hat dich bereits geliebt, bevor du zum Glauben gekommen bist. Und er liebt dich auch jetzt weiterhin. Die Liebe ist so groß, dass er alles gibt für dich. Als selbstorientierter Perfektionist, ja, da gilt dasselbe. Er liebt dich. Und als fremdorientierter Perfektionist, wenn du merkst, ja, ich habe diese Tendenz, überall die Nadel zu finden, das ist auch eine Fähigkeit. Wenn diese Leute an der richtigen Stelle arbeiten, dann ist das genial in der Gemeinde, die sehen alles. Wunderbar ist, wenn du einen Abwart hast, der alles sieht. Ja? Wenn du jemanden in der Revision hast, der alles sieht. Ja? Das ist genial. Am richtigen Ort deine Gaben einsetzen. Das ist genial. Aber wenn man herabschaut, wenn du merkst, ja, ich bin immer wieder in dieser Rolle, kannst du auch beten, Jesus, befreie mich davon. Befreie mich. Hilf, dass ich mich selber sehen kann in deinem Licht. Befreie mich davon, schenk mir Liebe, erfüll mich mit Liebe. Und diese Befreiung dauert oft länger, aber keine Angst, der Heilige Geist unterstützt dich dabei. Er verwandelt uns ins Ebenbild von Jesus, der innen wohnende Christus, so wird ja der Heilige Geist auch noch bezeichnet. Er macht dich dazu. Und noch kurz zum Schluss, und das klingt jetzt komisch vielleicht, das Beste für Jesus geben. Die heutige Predigt ist kein Plädoyer für einen Laissez-faire-Stil. Ja. Schwarz-Weiß-Denken hilft nicht weiter. Das heißt ja in Philipper 3,13, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und Vers 14, jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Diese Dynamik im Glauben, darauf zujagen, nicht aufgeben, nicht entmutigt werden. Logisch dauert es länger bei gewissen Dingen. Wir wollen ja alles sofort wegbeten. Ja? Aber manchmal verändert uns Jesus den Charakter und schleift an uns und gibt uns nicht auf. Im Glauben wachsen macht Freude. Der Heilige Geist schenkt dir Erneuerung. Es gibt ein Zitat von Lawrence Oliver, das hat mal unser Brigadier gesagt. Ja. Gib immer dein Bestes, mehr kannst du nicht, weniger darfst du nicht tun. Ja. Einfach das Beste. Und ist bei deinem Hemd beim Bügeln. Ja. Dann sind halt mal, wenn ich es bügle, nicht so perfekt. Macht nichts, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Gib dein Bestes. Versuch in deiner Berufung zu leben, aber gib dein Bestes. Und in all dem halt ihr vor Augen, Zephania 3, Vers 17. Ist so spannend, diese Übersetzung, Basisbibel, die liebe ich auch sehr, obwohl ich in der Elberfelder verortet bin. Ja. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung. Und das macht er genau am Kreuz, weil er bezahlt. Deshalb kann er hinweggehen, weil sie bezahlt sind, deine Fehler. Jesus hat dafür bezahlt, sonst wird es nicht gehen. Aber wenn Jesus dein Herr ist, hat er bezahlt. Und das ist wunderbar. Ich will jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alles getan hast durch Jesus, der ans Kreuz gekommen ist, der Vollkommene, der Perfekte, der für uns, für dich und mich gestorben ist und den Weg zum Vater bahnt. Und ich bitte dich, dass du hilfst, gerade denjenigen, die vielleicht noch vor dem Kreuz stehen, die ihr Leben dir noch nicht bewusst anvertraut haben, dass sie den Mut haben, heute diesen Schritt zu tun. Auch den Mut zur Taufe, dies klar zu bezeugen, Jesus Christus ist mein Herr. Und ich bitte dich, dass du hilfst. Siehst, wir sind gebrechliche Menschen, wir würden gerne sein wie Gott, gerne perfekt. Und ich bitte dich jetzt, dass du dich erbarmst. Ich bitte dich, dass du doch dort erbarmst, wo man sich einfach nicht selbst annehmen kann. Beinahe nicht glauben kannst, dass du liebst, dass du deinen Heiligen Geist wirkst und handelst und dass dein Wort tiefe Wurzeln bringt. Ich bitte dich, dass du dort hilfst, wo man nur schaut, was Menschen erwarten, dass mehr auf dich geschaut werden kann, auf Jesus, und dass du von dieser großen Last befreist. Und ich bitte dich auch, an dem Moment, wenn man sich selbst in der Rolle des Richters wiederfindet und herunterschaut und alles sieht, bitte dich da um Gnade und Barmherzigkeit, die du auch gelebt hast, im Miteinander. Bitte trage da und hilf da. Ich danke dir, Herr, dass du der Auferstandene bist, dass du hier bist und dass du in Leben wirkst. Und Herr, danke, dass wir auf dich zujagen dürfen, auf das Ziel, und dass irgendwann auch der Himmel kommt und alles neu wird. Danke für diese Gewissheit und diesen Segen. Amen.